ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Am 8. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. 7,7 Millionen Menschen ungefähr entscheiden über den neuen Kräfteverhältnisse in Stuttgart und darüber, wer Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird. Bei uns sind diese Woche die Spitzenkandidaten von FDP, AfD, Linke, Grüne, SPD und CDU. Die Reihenfolge wurde ausgelost und heute bei uns ist Andreas Stoch, Spitzenkandidat der SPD. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Stoch.
Hallo, Herr Tassi, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind SPD-Landeschef, Sie sind SPD-Fraktionsvorsitzende und Sie sind SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl. Also eigentlich alles, was man an der Spitze der SPD in Baden-Württemberg sein kann, das sind Sie. Sie sind Jurist, geboren in Heidenheim an der Brenz, Vater von 4 Kindern, sind lange schon in der SPD, mit 29, glaube ich, eingetreten.
Mit 20 eingetreten.
Sie waren auch Juso-Vorsitzender, Sie sind seit fast 20 Jahren im Landtag. Sie sind, ja, und so weiter und so weiter. Und Sie sind ein Sportfreak. Kann man sagen, ne?
Ja, also ich bin als Kind schon irgendwie im Sportverein unterwegs gewesen, habe immer Mannschaftssport und auch nebenher Tennis gespielt. Also ich, wenn ich nicht dreimal, viermal in der Woche Sport gemacht habe, war ich immer unleidig. Ich brauchte diese Bewegung und das geht mir eigentlich bis heute so.
Sport und Politik, sehen Sie da Gemeinsamkeiten?
Ich glaube schon, dass man auch im Sport durchaus mal, ich sag mal, an die Schmerzgrenze oder über sie drüber muss, wenn man Erfolg haben will. Und vor allem auch dieses Thema, dass man nur im Team erfolgreich ist. Das ist das, was ich aus dem Sport, glaube ich, von klein auf gelernt habe. Und so mache ich eigentlich Politik. Ich glaube, das, was man in der Jugend, in der Kindheit erlebt, gerade im Sport, das prägt einen dann fürs ganze Leben.
Wie oft sind Sie schon über Ihre Schmerzgrenze gegangen in der Politik?
Das müssen Sie relativ oft tun. Also wenn Sie jetzt mal so einen Wahlkampf wie den hier jetzt sehen, da ist es nicht so, dass Sie da 8 Stunden am Tag unterwegs sind, sondern das sind dann manchmal 16 Stunden am Tag. Und wenn dann, ich sage es mal, Dinge passieren, wo dann auch, ich sage mal, unflätige Kritik über einen reinbricht, dann ist es tatsächlich nicht immer ganz vergnügungssteuerpflichtig. Aber man muss es aushalten offensichtlich.
Was ist denn unflätige Kritik für Sie?
Ja, also Beispiel, als ich Kultusminister war, nur ein Beispiel, da ging es um einen neuen Bildungsplan. Und als damals dieser Bildungsplan entwickelt wurde, da war klar, wir wollen auch das Thema, wie leben Menschen an der Schule zusammen, Thema Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Mhm. Und auf einmal kam eine Diskussion auf, dass angeblich Kinder zur Homosexualität erzogen werden sollen. Und was da an Hassmails, auch an Bedrohungen kam, da habe ich gedacht, wie kann sowas in einer zivilisierten Gesellschaft passieren? Aber leider sind die Diskurse auf den sogenannten sozialen Medien leider manchmal so, dass sie es kaum aushalten können.
Ja, gutes Beispiel und danke auch für den Hinweis. Das Wichtigste habe ich nämlich vergessen, oder eines der wichtigsten Details habe ich vergessen. Sie waren ja Kultusminister in Baden-Württemberg, 3 Jahre lang, von 2013 bis 2016. Und Sie sind Dauerkarteninhaber bei Ihrem Fußballverein 1. FC Heidenheim, großer Sympathieträger in der Bundesliga. Trainer war auch schon mal hier in SWR1, Leute. Allerdings hat man gerade die rote Laterne. Steht auf dem 18. Tabellenplatz, 6 Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Droht da der Abstieg?
Also zunächst mal muss ich sagen, Heidenheim in der Bundesliga, das hätte sich wahrscheinlich vor 10 Jahren oder auch noch vor 5 Jahren kein Mensch vorstellen können. Also ich bin dann immer der sagt, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Dieser kleine Verein mit seinem wirklich Mini-Etat im Vergleich zu dem, was andere große Vereine haben, das ist schon eine Spitzenleistung. Überhaupt jetzt das 3. Jahr dort zu spielen. Ehrlicherweise, als man aufgestiegen ist, haben ja viele gesagt, die sind nächstes Jahr gleich wieder drunten. Also, dass das dieses Jahr die schwierigste Saison wird, gerade auch was den Kader angeht. Ich glaube, das war auch am Anfang der Saison jedem Realisten klar. Und trotzdem ist der Frank Schmidt für mich so eine Ikone, weil der Frank, und ich kenne den wirklich seit Kindesbeinen an, wir sind beide in Gingen an der Brenz aufgewachsen, er ist ein paar Jahre jünger. Der Frank ist so einer, der sagt, hey Leute, jammern hilft ja nichts, sondern die Ärmel hochkrempeln, kämpfen. Und wenn wir sehen, dass die eben dann in Spielen in Dortmund fast erfolgreich sein können, gegen VfB jetzt einen Punkt geholt haben. Ich finde so diese David-gegen-Goliath-Geschichte, die passt ganz gut zu uns in der Region in Heidenheim und Umgebung.
Also egal wie es kommt, Sie sehen es positiv. Spricht das, ist das ein Lebensmotto von Ihnen? Sagt das was über Sie aus?
Ich glaube tatsächlich, dass man nicht irgendwie sich ständig irgendwie in so eine negative Stimmung reden sollte, sondern man muss mit dem arbeiten, was man hat. Man muss die Chancen sehen, die man hat. Und ich sage jetzt, auch in meiner Biografie ist es ja so, ich bin jetzt in einem klassischen Arbeiterhaus aufgewachsen und meine Eltern haben immer uns und als Kinder unterstützt, aufgrund eigener Leistung was zu erreichen. Und ich finde, das ist der richtige Antrieb, den wir haben sollten, auch in der Gesellschaft und vor allem respektvoll miteinander umgehen. Und das sind so Dinge, ich glaube, der Frank, Sie haben Ikone gesagt, ich glaube, der Frank ist genau so ein Typ, der auch unter seinen Kollegen unglaublich beliebt ist, weil er einfach ein Sportsmann durch und durch ist. Und das sind so, finde ich, Vorbilder, die wir brauchen.
Okay, das ist jetzt bei der SPD so, sie kämpfen um Wählerstimmen, sie haben noch nie so schlecht dagestanden wie jetzt. Gestern BW-Trend sind sie nochmal einen Punkt runtergegangen auf 7%. Jetzt haben sie sich von uns filmen lassen, wie sie bei der Tafel Baden-Baden waren. Danach sind sie nach, bei der Tafel in Rastatt, glaube ich, dann sind sie nach Baden-Baden gefahren und bitten sie ihren Fahrer, nach Frankreich für sie zu fahren und Leberpastete zu kaufen. War das politisch klug?
Als ich den Bericht gesehen habe, hat es mich auf den Hosenboden gesetzt, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, was denken die Leute über dich? Und gleichzeitig dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil ich mache jetzt schon fast 20 Jahre, Sie haben es gesagt, Politik, und ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Und der Eindruck, der da entsteht, den muss ich erstmal mir selbst vorwerfen. Aber wenn man die Geschichte ganz kennt, dann wird es vielleicht doch nochmal ein bisschen anders von der Einordnung. Ich bin mit meinem Fahrer an vielen Tagen 10 Stunden, 12 Stunden unterwegs, und wenn der mich zu einem Termin bringt, dann fährt er auch mal eine Besorgung machen, der muss tanken, der holt sich was zu essen. Übrigens, die Fahrten, die er dann macht, die werden alle gesondert erfasst. Ja, das ist alles rechtlich völlig okay. Und mein Fahrer sagt ja auf dem Weg zu dem Termin, du Andi, wenn wir da in der Ecke sind, ich fahr geschwind zu dem Metzger und hol mir was. Soll ich dir was mitbringen? Und ich sag dann zu ihm in dieser Szene, die in diesem Porträt steht, dann bring mir doch, mach mal ein Bild von der Auslage und dann sage ich dir, was du mitbringen sollst. Also ich hatte in dem Moment jetzt nicht das Gefühl, ich tue was Verbotenes. Es war auch nichts Verbotenes, weil in der Region sind es eben, der Metzger ist 3 Kilometer auf der anderen Seite der Grenze. Wenn der wahrscheinlich 3 Kilometer auf der Seite gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. Trotzdem, es wirkt in dem Bericht total bescheuert. Und als ich dann nachher gesagt habe, und es zeigt ja auch, dass ich damit da, ich sage es mal, sehr leutselig war, als ich nachher gesagt habe, dass ich da schon mal eingekauft habe bei diesem Metzger, dann habe ich Pâté de Campagne gesagt. Das klingt wahrscheinlich wie Luxusdelikatesse. Das ist eine Hausmacher-Leberwurst, aber auf der französischen Seite kostet 1,80 Euro 100 Gramm. Trotzdem, der Eindruck ist verheerend. Deswegen mache ich mir den Vorwurf, weil dieses Bild des abgehobenen Politikers, das bin ich nicht, das war ich noch nie, aber der Eindruck entsteht jetzt und jetzt muss ich mit den Folgen leben. Das ist eben auch seit einer Woche ein Shitstorm, wie Sie sich kaum vorstellen können. Aber ja, das macht mich schon ziemlich nachdenklich, gerade auch, weil ich denke, warum passiert dir sowas? Warum hast du sowas getan? Was aber ehrlicherweise im Kontext jetzt kein Riesenskandal ist, weil es geht um Leberwurst um 4 Euro.
Und jetzt reden wir über Politik. Wichtigstes Thema für die Wählerinnen und Wähler, das ist die Wirtschaft. Und wir wollen auch von der SPD wissen, wie wollen Sie mit der SPD dazu beitragen, dass das Land Baden-Württemberg, wo die Wirtschaftskrise auch sehr, sehr stark sichtbar ist, was würden Sie unter Ihrer Führung tun, um den Anschluss nicht zu verlieren?
Baden-Württemberg, glaube ich, ist immer noch eine der stärksten Regionen auf der ganzen Welt, was das Thema Wirtschaft angeht. Wir sind ganz besonders auf Industrie angewiesen. Die industrielle Wertschöpfung bei uns liegt überdurchschnittlich hoch bei 32%. Und deswegen merken wir gerade, auch als exportorientiertes Land, das, was gerade auf der Welt passiert, ist für uns besonders schlecht. Das hilft aber nichts zu jammern, sondern wir müssen jetzt versuchen, die Stärken, die in dem Land stecken, besser zu nutzen. Das heißt, wir brauchen für unsere Unternehmen in Baden-Württemberg, Automobil, Maschinenbau, aber auch chemische, pharmazeutische Industrie, die Produkte, die auf dem Weltmarkt erfolgreich sind. Da geht es um Standortbedingungen. Unternehmen sollten auch wieder hier investieren. Für mich als Sozialdemokrat ist aber wichtig, dass wir nicht nur, ich sage mal, erfolgreiche Unternehmen haben, sondern dass die Unternehmen auch weiterhin die Arbeitsplätze hier sichern. Und das ist gerade etwas, wo wir unter Druck geraten. Wir brauchen mehr Möglichkeiten bzw. Initiativen beim Thema Infrastrukturausbau. Die Unternehmen sagen, wie kommt die Energie der Zukunft zu uns? Thema Wasserstoff, Thema Stromnetze. Das ist ein Thema, das das Land unbedingt anpacken müsste. Da haben wir jetzt 10 Jahre viel zu wenig von der grün-schwarzen Landesregierung gehört. Wir brauchen endlich auch wirklich eine Erleichterung beim Bürokratieabbau. Das drückt vor allem die kleinen, mittleren Unternehmen. Und mein Schlüsselargument ist immer, die Menschen sind das Kapital in diesem Land. Die Menschen haben dieses Land erfolgreich gemacht. Deswegen brauchen wir gute Bildung und wir brauchen gute Fortbildung und Weiterbildung. Und das ist ein entscheidender Schlüssel, wie wir die Unternehmen in diesem Land erfolgreich machen können. Und ein Forschungstransfer aus unseren Hochschulen, da sind unglaublich kluge Menschen. Ja. Und das Wissen muss in die Firmen.
Das sind jetzt alles sehr grundsätzliche Angaben, aber wir haben ja jetzt die Krise, ja. Wir haben jetzt 60.000 ja. Jobs, die weg sind, wir haben jetzt zwei Drittel der Menschen, die sich Sorgen machen um ihren Job. Also Sie wollen jetzt zum Beispiel, schauen wir mal auf die Automobilindustrie, wie wollen Sie denn zum Beispiel verhindern, dass viele Zulieferer hier im Land nicht mehr investieren wollen und ihre Produktion ins Ausland verlagern?
Bei den Zulieferern haben wir das im Moment das Problem, dass die natürlich Teile für den bisherigen Verbrennungsmotor geliefert haben und wir brauchen dringend eine Transformation, auch technisch, für neue Produkte. Ich habe da Unternehmen besucht, Zulieferbetriebe, die das erfolgreich machen. Andere brauchen Unterstützung. Das meinte ich mit Forschungstransfer. Wir müssen diesen Firmen auch die Chance zur Weiterentwicklung geben. Und ich war gestern mit Olaf Lies, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, bei Audi in Neckarsulm. Weil genau die Fragen stellen sich. Wir müssen auch gemeinsam die Autoländer in Deutschland, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern, auch gegenüber der Bundesregierung, aber auch gegen Europa klar machen, was wir brauchen. Ich habe mich zum Beispiel bei dem Thema 2035 Ausstieg dafür eingesetzt, dass wir das nicht als harte Linie definieren. Dass wir klar machen, wir werden eine Veränderung haben, hin zum Beispiel zur E-Mobilität, aber das darf nicht passieren um den Preis von Massenarbeitslosigkeit. Und da geht es jetzt um die Gestaltung der Übergänge. Und ich glaube, wenn Gewerkschaften, Betriebsräte und Unternehmensleitungen das gemeinsam machen, dann ist es die größte Chance, dass wir es auch wirklich hinkriegen.
Sie wollen ja nur Unternehmen mit Landesgeld fördern, das steht in Ihrem Wahlprogramm, wenn Sie Standorte sichern und Tariflöhne zahlen. Ist das realistisch?
Ja, das ist realistisch. Also bei den Tariflöhnen ist es so, es gibt natürlich, das haben wir jetzt auf Bundesebene diese Woche auch gesehen, ein Tariftreuegesetz. Wer öffentliche Aufträge kriegt, der muss seine Leute anständig bezahlen. Das steht übrigens auch im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung vor 5 Jahren. Sie haben es noch nicht umgesetzt. Und wenn dann der grüne Fraktionsvorsitzende sagt, das Nicht-Umsetzen sei ein Beispiel für Bürokratieabbau, dann hat er, glaube ich, nicht viel verstanden von guter Arbeit. Und deswegen, wir wollen, dass Unternehmen auch unterstützt werden können. Da A, Infrastruktur muss da sein, B, notfalls auch Investitionsunterstützung. Es gibt auch ein Programm Invest BW in Baden-Württemberg, also Unternehmen direkt zu unterstützen. Aber es kann nicht sein, dass wir mit Steuergeld Unternehmen unterstützen, die dann Arbeitsplätze verlagern. Also ich glaube, das ist eine gewisse Logik, dass wir sagen, wenn Unternehmen unterstützt werden, müssen sie auch zu ihren Beschäftigten hier im Land stehen.
Aber wichtig zu wissen, wo steht die SPD bei der Wirtschaftspolitik? Also Einmischung oder die Wirtschaft machen lassen und den Markt entscheiden lassen?
Die Ökonomen sagen mir, und ich rede sehr viel mit Ökonomen, dass ich sage, in den guten Jahren, die beste Wirtschaftspolitik, die war, die Politik hält sich aus der Wirtschaft raus. Wir haben jetzt aber nicht mehr die guten Zeiten, sondern wir haben jetzt eine wirkliche Transformationsphase, die viele Unternehmen wirklich an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit führt. Und da sagen mir Ökonomen wieder, wir brauchen eine Politik, die auch zum Beispiel dafür sorgt, dass wieder Ansiedlungen stattfinden in Baden-Württemberg. Wir haben uns, glaube ich, in Baden-Württemberg zu sehr daran gewöhnt, dass alles von alleine läuft. Und wenn mir dann ein Aufsichtsratsvorsitzender von ZF sagt, wissen Sie, Herr Stoch, wir wollten ein neues Joint Venture gründen, im Saarland haben sie uns den roten Teppich ausgerollt und im Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg kriege ich nicht mal einen Rückruf, dann haben wir ein Problem offensichtlich, weil die Problemwahrnehmung, was auch die Ansiedlung neuer Unternehmen angeht, nicht da ist und nicht so groß ist, wie es sein sollte. Und deswegen, ich denke, Politik muss da eine aktivere Rolle haben. Nicht im Sinne von, wir bauen jetzt die besseren Autos als Staat. Das wäre Blödsinn. Also wenn die Linke erzählt, wir enteignen jetzt und dann wird alles wieder gut, das ist Quatsch. Aber ich glaube, wir brauchen einen Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft und dann nehme ich ganz bewusst die Unternehmer, aber auch die Betriebsräte und Gewerkschaften mit rein. Ich glaube, nur gemeinsam können wir diesen schwierigen Prozess der Transformation schaffen. Und eigentlich bräuchte es auch sowas wie einen Transformationsbeauftragten in der Landesregierung. Das haben andere Bundesländer. Baden-Württemberg ist da bisher sehr passiv.
Wir reden über das Thema Migration. Bund und EU sind für die Asylregeln zuständig, die Länder für die konkrete logistische Umsetzung, auch in den Kommunen. Was will die SPD oder wie wollen Sie die Kommunen konkret unterstützen bei der Umsetzung?
Also zunächst mal, wenn man über das große Thema Migration redet, dann müssen wir ja auch darüber reden, dass wir in diesem Land auch auf Zuwanderung angewiesen sind. Also wenn wir die Wirtschaftskennzahlen sehen, die Demografie, dann wissen wir, dass wir für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und Deutschland insgesamt Migration brauchen. Das Problem der letzten Jahre war ja, dass Menschen, ich sage es mal, in der regulären Zuwanderung in den Arbeitsmarkt es oft schwierig hatten und viele Menschen über die humanitäre Schiene kamen, sei es mit dem Anspruch auf Asyl oder auch als Flüchtlinge. Nehmen wir mal die Menschen aus der Ukraine. Da ist, glaube ich, jedem klar, dass die Menschen dort, wo sie sind, ihr Leben bedroht war. Wie schaffen wir das, das in Ordnung zu bringen? Ich glaube, in Europa haben wir ein Missverhältnis, was die Solidarität der EU-Mitgliedstaaten angeht. Deswegen ist die sogenannte GEAS so wichtig, die gemeinsame Asylpolitik. Und ich glaube, da geht es jetzt darum, dass wir auch in Europa die Lastengerecht verteilen, dass wir aber auch hier im Land es schaffen, ich sage jetzt mal, die Integration wirklich zu unterstützen. Wir haben jetzt dieser Tage von Herrn Dobrindt die Anweisung aus dem Innenministerium gekriegt, dass die Integrationskurse eingeschränkt werden sollen. Und ich glaube, das sind falsche Signale, weil viele Menschen, die zu uns kommen, die finden am Arbeitsmarkt Platz und die brauchen wir auch. Wenn sie in die Sozialsysteme gucken, wenn sie zum Beispiel in die Pflege schauen, dann wären wir quasi aufgeschmissen, wenn wir Menschen nicht mit Migrationshintergrund hätten, die zu uns kommen, um hier zu arbeiten. Und deswegen wird es darum gehen, in nächster Zeit eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das hat was mit Sprachkursen, mit Integration und Arbeitsmöglichkeiten zu tun. Aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Menschen, die nicht hier bleiben können, weil sie keinen berechtigten Grund haben, dass wir dann da auch klar machen, dass Deutschland nicht endlos aufnehmen kann.
Herr Stoch, jetzt haben Sie ganz viel gesagt, aber meine Frage haben Sie nicht beantwortet. Deswegen wiederhole ich sie nochmal. Wie wollen Sie denn die Kommunen konkret unterstützen? Weil es ist ja auch das, was sie im Land machen können.
Zunächst mal hilft den Kommunen, wenn die Zugangszahlen niedriger werden. Das werden sie übrigens im Moment schon. Übrigens nicht, weil der Herr Dobrindt da ist, sondern weil die Ampel schon Beschlüsse gefasst hat. Das heißt, das ist das, was wir gerade aus den Kommunen hören. Das ist eine gewisse Entlastung, weil die Zahlen geringer sind. Wir brauchen natürlich auch eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Kommunen, dass die überhaupt das hinkriegen. Das geht um Unterbringung als Beispiel. Und ja, das Land muss da die Kommunen auch, was die finanzielle Unterstützung angeht, entschädigen. Die Kommunen haben aus vielen Gründen im Moment eine ganz große Problematik in der Kassenlage. Und für mich wäre es ganz schlimm, wenn vor Ort in den Kommunen der Eindruck entsteht, dass bestimmte Dienstleistungen wie ein Freibad oder Ähnliches nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil da die Menschen sind, um die wir uns kümmern müssen und weil die Flüchtlinge da sind. Das wäre eine furchtbare Diskussion, die dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen muss das Land, aber auch der Bund den Kommunen zur Seite stehen, dass wir das schaffen. Wie gesagt, mir ist es am liebsten, die Leute nicht lange in Sammelunterkünften zu haben, sondern möglichst zu integrieren. Das schaffen wir aber nur, wenn wir Zugänge in Bildung, aber vor allem Zugänge in den Arbeitsmarkt schneller schaffen. Und das darf nicht so lange dauern, wie es immer noch dauert.
Mhm. Und haben wir nicht auch zu viele Zugewanderte? Sind Sie da nicht der Meinung? Also sollte man nicht die Zuwanderung begrenzen? Das ist das, was viele Parteien jetzt auch verlangen. Wir haben jetzt viel abgeschoben in Baden-Württemberg. Es gibt einen deutlichen Rückgang an Asylanträgen. Wollen Sie mehr rückführen?
Also zunächst mal, glaube ich, ist für uns alle wichtig, dass wir den Menschen helfen, die in Not sind. Das ist, glaube ich, also aufgrund unserer Geschichte, das Asylrecht ist ja nicht zufällig im Grundgesetz. Und was die Situation in der Ukraine angeht, der größte Teil der Menschen, die im Moment als Geflüchtete bei uns sind, sind Menschen aus der Ukraine. Natürlich würde ich mir wünschen, dass der Krieg vorbei ist, dass die Menschen zurückkehren können. Aber ich glaube, wenn die Menschen jetzt hier sind, müssen wir es schaffen, sie so schnell wie möglich auch zu integrieren und das ist, wie gesagt, in den Arbeitsmarkt zu bringen, weil wir sie dort brauchen. Ja, wir müssen eine Begrenzung vornehmen, in dem Fall, wenn sich wieder Flüchtlingsbewegungen ergeben. Sie wissen, die Situation in Syrien ist eine fragile Situation. Auch viele Menschen, die im Moment in der Türkei sind, das sind alles für uns schwierige Fragen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in Deutschland auch aus unserer geschichtlichen Verantwortung Menschen helfen wollen, die Hilfe brauchen. Aber leider ist es eben auch so, es kommen Menschen zu uns, die eben nicht anerkannt werden können. Und dann müssen die Verfahren auch effektiv und schnell sein. Und dann bringt es nichts, wenn Leute 3 oder 4 Jahre auf ihre Bescheide warten müssen. Das muss schneller gehen. Auch wenn das jetzt hart klingt, aber wir müssen Leuten dann eben auch sagen, dass die nicht da bleiben können, die keinen berechtigten Grund haben.
Ja, Beispiel Straftäter zum Beispiel oder Menschen, die einen abgelehnten Asylantrag haben und nur geduldet sind. Das Thema wird oft verknüpft mit einer gefühlten Unsicherheit in den Ballungsräumen. Gestern schon das Beispiel Heilbronn gebracht, man könnte aber auch Mannheim sagen oder Stuttgart. Ja, schauen Sie auf den Schlossplatz, da haben viele Leute ein Unsicherheitsgefühl. Hängt das zusammen für Sie, das Konzept für innere Sicherheit und dann auch zu sagen, dass man Straftäter wirklich konsequent auch ausweist?
Also ich glaube, es ist doch klar, dass unser Rechtsstaat funktionieren muss und dass wir uns nicht leisten können, dass Menschen sich unsicher fühlen. Das heißt, egal ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht, der Rechtsstaat muss klar agieren, wenn Menschen sich nicht an Regeln halten. Was mich immer stört, ist, dass quasi das Thema Migration immer sofort mit der inneren Sicherheit verbunden wird. Und da muss man halt einfach sagen, es ist ein Zerrbild, weil der allerüberwiegendste Teil der Menschen, die zu uns kommen, will sich hier integrieren, hält sich an die Regeln. Und deswegen diese Verallgemeinerungen, diese Pauschalurteile, die stören mich. Weil das ist etwas, was aus meiner Sicht auch den Menschen nicht gerecht wird, die hierher kommen. Aber ja, dieser Rechtsstaat muss funktionieren und das ist auch meine feste Überzeugung als Sozialdemokrat, wir brauchen auch einen Rechtsstaat, der zeigt, ihr könnt uns nicht auf der Nase rumtanzen. Und ja, das heißt dann für straffällig gewordene Menschen aus dem Ausland, dass die dann eben auch kein Bleiberecht haben können, dass die dann auch zurückgeführt werden müssen. Das ist dann hart, aber es ist aus meiner Sicht notwendig, weil wir schaffen nur eine gesellschaftliche Akzeptanz, wenn wir das klar hinkriegen. Weil wenn der Eindruck entsteht, die Anständigen werden abgeschoben, weil sie eben in der Schule sind oder an der Ausbildungsstätte, weil ich sie leichter zu fassen kriege. Aber die, die sich nicht
an Regeln halten, die teilweise kriminell sind, die kriegen wir nicht zu fassen, dann entsteht doch bei den Leuten genau das Unsicherheits- und Ungerechtigkeitsgefühl, was dann zu Frust führt und was dann auch zu politisch schwierigen Entscheidungen führt.
Unser nächstes Thema ist das Thema Bildung in SWR1, Leute, mit Andreas Stoch.
Herr Stoch, was ist Ihre wichtigste, Ihre zentrale Forderung der SPD beim Thema Bildung?
Ich sag's mal ganz verkürzt, je früher, desto besser. Wir müssen für jedes Kind einen Kita-Platz schaffen. Wir haben immer noch eine Situation in einem der reichsten Länder Deutschlands und der Welt, 60.000 Kinder ohne Kita-Platz. Das sagen die Studien, zum Beispiel der Bertelsmann-Stiftung, das geht nicht. Weil wir brauchen uns dann nicht wundern, wenn die Kinder am ersten Tag in der Grundschule schon ein Problem haben. Das heißt, Kita-Plätze, wir brauchen Kita in hoher Qualität. Und um ganz ehrlich zu sein, auch wichtig, nämlich familienpolitisch, wir brauchen auch eigentlich Gebührenfreiheit. Weil frühkindliche Bildung ist Bildung. Und früher haben wir das so als kommunale Dienstleistung betrachtet, deswegen kosten die auch Gebühren gegenüber den Kommunen. Und ich bin den Kommunen sehr dankbar, was sie in den letzten Jahren da geleistet haben. Aber eigentlich ist es Landesaufgabe. Und deswegen brauchen wir auch eine Gebührenfreiheit. Das, was Eltern heute für Kitas zahlen müssen, teilweise mehrere hundert Euro, in Stuttgart wird jetzt darüber geredet, über 800 Euro für einen Kita-Platz, sorry, das ist ein falsches Signal an Familien. Wir brauchen in den Grundschulen eine bessere personelle Ausstattung. Wir haben da teilweise 28 Kinder aus 10 verschiedenen Muttersprachen. Wir haben ein Problem, dass eine Lehrkraft das nicht packen kann. Das heißt, ich bin dafür, dass wir, weil wir nicht endlos Lehrkräfte haben, endlich das tun, was andere erfolgreiche Bildungsnationen können, nämlich sogenannte multiprofessionelle Teams. Alles das, was nicht zwingend von Lehrern gemacht werden muss, müssen Menschen machen, die auch gut sind. IT-Verwaltung, Schulsozialarbeit, Schulpsychologen. Also ich habe unglaublich viele Möglichkeiten im Bildungssystem, etwas zum Besseren zu verändern. Okay. Und ich drehe durch, wenn ich sehe, dass da 10 Jahre fast nichts passiert ist.
Versuchen wir es ein bisschen auseinanderzuziehen. Fangen wir mal mit der Kita an. Sie haben jetzt gerade von 800 Euro für einen Kita-Platz in Stuttgart gesprochen. Das ist natürlich... Wenn, dann haben Sie da eine private Luxuskita gerade benannt, aber die städtische Kita kostet keine 800 Euro. Das weiß ich nun selber, weil ich 2 Kinder in der Kita habe. Aber es ist schon so, die Kita-Gebühren sind für viele Eltern ein Problem. Ja. Und zwar geht es da vor allem darum, wenn in Teilzeit gearbeitet wird. Jetzt haben Sie sich mit dem eigentlich ein Türchen offen gelassen, weil Sie eigentlich wissen, dass man sich nicht leisten kann, gerade jetzt die Kita von jetzt auf gleich kostenlos zu machen. Gäbe es einen Kompromiss?
Von jetzt auf gleich wird es wahrscheinlich nicht gelingen. Man muss auch im Haushalt die Freiräume schaffen, aber 11 Bundesländer haben es eben schon umgesetzt. Deswegen kann ich sagen, Baden-Württemberg hätte die Möglichkeit, wenn der politische Wille besteht. Was ich interessant finde, wir als SPD kämpfen seit Jahren für die Gebührenfreiheit, dass jetzt auf einmal sowohl bei der CDU als auch bei den Grünen im Wahlprogramm steht, dass sie das letzte Kindergartenjahr verbindlich und gebührenfrei machen wollen. Also ja, ich weiß auch aus den anderen Bundesländern, die ganz oft SPD regiert sind, dass es schrittweise passiert ist, aber mein Ziel wäre es in der nächsten Legislatur, dass wir da endlich loslegen. Im ersten Schritt das letzte Kindergartenjahr und von mir aus dann gerne die nächsten beiden Kindergartenjahre, also das vorletzte und das drittletzte, auch gebührenfrei. Das muss ein schrittweiser Prozess sein, aber ich glaube, es ist notwendig, Familien an der Stelle zu entlasten.
Das haben wir von der SWR-Faktenbasis mal gecheckt. Andreas Stoch sagt 60.000 Kinder ohne Kita-Platz. Diese Zahl stammt aus einer Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2023. Demnach fehlten in diesem Jahr 58.000 Plätze. Eine aktuellere Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft liefert eine niedrigere Zahl. Da fehlen in Baden-Württemberg rund 41.000 Kita-Plätze. Die Studie zeigt außerdem, wie unterschiedlich die Bundesländer in die frühkindliche Bildung investieren. Beim Ländervergleich der öffentlichen Ausgaben liegt Baden-Württemberg laut dem Institut der deutschen Wirtschaft auf dem letzten Platz. Derzeit ist die Kita-Betreuung in Baden-Württemberg bis auf wenige Ausnahmekommunen kostenpflichtig. SPD, Grüne, aber auch zum Beispiel CDU fordern Reformen, unter anderem ein kostenloses und verpflichtendes Kita-Jahr vor der Einschulung. Die Forderung der SPD geht noch weiter. Sie strebt eine Kita-Betreuung an, die über die gesamte Zeit hinweg kostenfrei bleibt. Laut Stoch kann und soll dieses Ziel schrittweise erreicht werden. Das Finanzministerium Baden-Württemberg schätzt, dass das kostenfreie letzte Kita-Jahr das Land jährlich etwa 200 Millionen Euro kosten würde. Eine Beispielrechnung zur gesamten kostenfreien Kita-Betreuung hat das Finanzministerium für 2023 einmal aufgestellt. Danach müsste das Land dann jährlich die Elternbeiträge in Höhe von 85 Millionen tragen. Und unsere Einschätzung ist, die Aussage, dass 60.000 Kita-Plätze im Land fehlen, ist so nicht haltbar, da es aktuellere Zahlen gibt. Aber laut Experten ist es wichtig, in die frühkindliche Bildung zu investieren. Viele Studien zeigen, dass Bildungschancen und Bildungsbiografien in Baden-Württemberg noch immer eng an die soziale Herkunft geknüpft sind. Vor der Einschulung das letzte Kita-Jahr verpflichtend und kostenfrei zu machen, würde vor allem Kinder aus Familien mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten unterstützen. Die Forderung der SPD, die Kita Kita-Betreuung komplett gebührenfrei zu gestalten, ist eine Maximalforderung. Stoch lässt allerdings offen, wie er das Geld dafür in einer Landesregierung aufbringen wird.
Übrigens, wenn wir dann wieder die Situation haben, dass gerade Frauen, gut ausgebildete Frauen sagen, wenn das so viel kostet, brauche ich gar nicht mehr arbeiten gehen, dann bringt es uns nichts. Wir brauchen wirtschaftspolitisch auch Fachkräfte und gerade gut ausgebildete Frauen im Arbeitsmarkt. Und ehrlicherweise, die da gerade vor allem aus dem konservativen Feld über Lifestyle-Teilzeit reden, die haben keine Ahnung von der Lebensrealität vieler Familien, vieler Frauen, die sich um Kinderbetreuung kümmern oder auch um die Pflege von Angehörigen. Das ist eine Riesensauerei, was da gerade passiert. Sorgt für eine gute Betreuung, dann haben wir weniger Probleme mit Teilzeit. Viele wollen gerne mehr arbeiten, können sie aber leider nicht. Mhm.
Kommen wir zur Schule. Sie haben 2012, als Sie Kultusminister in der grün-roten Landesregierung waren, da haben Sie die verbindliche Grundschulempfehlung abgeschafft, haben die Gemeinschaftsschule eingeführt. Die verbindliche Grundschulempfehlung ist nicht wieder eingeführt, aber es gibt wieder die Grundschulempfehlung. Es gab viel Strukturdebatte um Schulen in den letzten Jahren. Da sagen viele, das war schlecht. Wie würden Sie dafür Klarheit sorgen?
Das Problem ist, dass wir im Moment in einer unfertigen Situation sind. Wir hatten ein klassisches dreigliedriges Schulsystem noch zu CDU-Zeiten und wenn wir uns die Zahlen angucken und mal ganz emotionslos, dann ist damals schon klar gewesen, die Hauptschule war am Ausbluten. Sie war für viele Menschen nicht mehr die erste Adresse, wenn es um Bildung geht. Das hat die CDU sogar mal in einem Parteitagsbeschluss umgesetzt. Sie hat sich für ein zweigliedriges Schulsystem ausgesprochen übrigens. Das vergisst sie heute alles. Wir haben damals 2011 das begonnen, was andere Bundesländer wie Hamburg zum Beispiel schon früher gemacht haben, nämlich nach dem PISA-Schock zu überlegen, wie schaffen wir es, Schülerinnen und Schüler besser zu fördern, um den Anteil von Schülern, die eben nicht gut durchs Bildungssystem kommen, zu verkleinern. Hamburg ist jetzt ein Vorbild. Die hatten früher angefangen, haben die Prozesse abgeschlossen.
Wir haben uns überholt.
Die haben uns überholt.
Im Vergleich zu
vor 30 Jahren. Und wir haben 2011 diese Veränderungsprozesse begonnen, aber bis 2016 war der Zeitraum zu kurz. Das sagt mir jeder Bildungswissenschaftler, Herr Stoch, Sie brauchen Minimum 10 Jahre, um so eine Reform durchzusetzen. Und 2016 hat die CDU unter Frau Eisenmann die Reform gestoppt und seither leben wir quasi auf einer unfertigen Baustelle und Grün-Schwarz, weil sie sich nicht einigen konnten, haben gesagt, wir führen keine Schulstrukturdebatten. Das ist aber schlecht, weil wir jetzt mehrere Schularten haben nebeneinander, die um die gleichen Schüler konkurrieren.
Aber welche Schularten wollen Sie denn?
Ich möchte,
wollen Sie das dreigliedrige System, Hauptschule, Realschule?
In unserem Wahlprogramm steht ziemlich klar ein Zwei-Säulen-System. Wir sagen, ein Kulturkampf gegen das Gymnasium wird nicht funktionieren. Das Gymnasium ist für die Schülerinnen und Schüler, die das Lerntempo dort erfüllen, auch die richtige Schule. Aber wir brauchen neben dem Gymnasium eine Schulart oder Schularten, die den Schülern die Möglichkeit geben, auf unterschiedliche Abschlüsse vorbereitet zu werden. Und zwar nicht in dem Sinne, dass jemand es nicht geschafft hat, wenn er den Hauptschulabschluss macht oder den Realschulabschluss, sondern dass es eine bewusste Entscheidung für einen Abschluss ist und zum Beispiel dann einen Übergang in die berufliche Ausbildung. Das wäre ein wertschätzender Umgang mit jungen Menschen. Und die Lehrkräfte merken doch selbst, dass das, was gerade passiert, eher Überlebenskampf ist. Wir haben auch ein Ressourcenproblem, diese vielen Schularten nebeneinander auszustatten. Und ich habe immer auch als Kultusminister gesagt, das Türschild ist mir egal. Mir geht es darum, ob in der Schule das pädagogische Konzept so ist, dass alle Kinder bestmöglich gefördert werden.
Das Thema Klimaschutz, das war lange eines der drängendsten und deswegen auch stark im Fokus stehenden Themen. Jetzt steht es ziemlich im Hintergrund in den öffentlichen Debatten. Die Wirtschaft dominiert jetzt den Landtagswahlkampf. Das zeigt sich auch im Bund, wo die SPD mitregiert. Was gilt bei Ihnen für Baden-Württemberg? Wirtschaft vor Umwelt?
Ich glaube, das ist das falsche Verständnis. Wir brauchen das Thema Klimaschutz auf unserer Agenda nach wie vor, weil wir gar nicht anders können. Wenn wir den Klimaschutz jetzt ad acta legen, dann würden wir erstens unsere rechtlichen Verpflichtungen auch international verletzen und uns Bundesverfassungsgericht fordert das auch regelmäßig ein. Es geht schlicht und einfach um Generationengerechtigkeit. Wenn wir jetzt, ich sage es mal, unsere CO2-Bilanz so stressen, dass die nachfolgenden Generationen quasi kein CO2-Budget mehr haben, dann kriegen wir richtige Probleme, vor allem auf der rechtlichen Seite. Deswegen ist für mich nicht die Frage Wirtschaft oder Klima oder Wirtschaft oder Umwelt, sondern wie schaffen wir es, unsere Wirtschaft so zu transformieren, umzubauen, dass wir möglicherweise sogar wirtschaftlich davon profitieren können. Baden-Württemberg, da gibt es Studien, hat ein unglaubliches Potenzial im Wachstum, was das Thema Green Tech angeht. Das heißt, umweltschützende, ressourcenschonende Technologien zu entwickeln. Der DGB als Beispiel hat eine Studie in Auftrag gegeben, mehrere 10.000 Arbeitsplätze könnten hier entstehen. Und ich besuche regelmäßig Firmen im ganzen Land und ich sehe, wie viel Innovation in dem Thema steckt. Deswegen glaube ich schon, wir sollten uns als Gesellschaft weiterhin mit dem Thema Klimaschutz intensiv beschäftigen.
Ja, ich suche es gerade, aber ich glaube, ich weiß es noch auswendig. Ich habe in Ihrem Wahlprogramm gelesen, Sie wollen eine Transformationsmilliarde, das ist ja immer so ein Schlagwort, für die Transformation der Wirtschaft und zwar auch in Richtung ökologisch. Wo soll das konkret investiert werden? Bei den Grünen heißt es Klimamilliarde.
Die Transformationsmilliarde ist ein Ausdruck davon, dass wir sagen, wir müssen Unternehmen stärker unterstützen. Ich habe vorhin das Thema Infrastruktur angesprochen, das ist ganz wichtig, dass wir da investieren, weil wir müssen ja auch zum Beispiel für das nachfossile Zeitalter arbeiten. Wir haben heute noch Öl und Gas als Kraftstoffe, als Energie, die wir nutzen, gerade auch in den Produktionsprozessen. Wir werden zukünftig stärker elektrifizieren, Thema Stromnetze. Wir werden zukünftig auch stärker das Thema Wasserstoff brauchen. Und deswegen, dass diese Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, gerade bei der Energieversorgung, haben natürlich originär mit dem Thema Klimaschutz zu tun, weil wir eben nicht mehr fossile Kraftstoffe rausblasen werden und auch nicht dürfen. Und deswegen gehen diese Investitionen in eine Technologie, in eine klimaschonende Technologie. Und wir wollen natürlich auch mit dieser Transformationsmilliarde dafür sorgen, dass Unternehmen, die vielleicht gerade in dieser Startphase sind, wir haben kleine Startups, die brauchen dann auch Unterstützung, um die nächsten Schritte zu machen, um produktiv werden zu können, nicht ins Ausland verkauft zu werden, sondern bei uns zu bleiben. Und da kann auch durchaus ein Staat auch mal unterstützend eingreifen durch Fördermittel. Das gibt übrigens diese Programme schon. Aus meiner Sicht werden die viel zu klein gehalten. Invest BW ist da so ein Thema. Es gibt für die Startups extra Programme. Ich möchte, dass das Thema Klimaschutz, Umwelt, vor allem Ressourceneffizienz eines der, ich sag mal, Schlüsselelemente wird, wie wir in Baden-Württemberg gerade in unserer Maschinenbauindustrie erfolgreich bleiben können.
Ja. Schauen wir mal aufs Thema Windkraft. Letztes Jahr hatten wir einen Zuwachs von 24 in Baden-Württemberg. Das ist nicht besonders viel. Die Bevölkerung will Umfragen zufolge mehrheitlich, dass mehr Windräder aufgestellt werden, aber viele dann doch nicht vor der eigenen Haustür. Sie wollen das Flächenziel für die Windkraftnutzung von 2% auf 3,2% landesweit anheben. Wie würden Sie denn mit dem zu erwartenden Widerstand umgehen?
Also zunächst mal müssen wir ja sagen, die Bilanz von Grün-Schwarz oder ich kann auch sagen nach 15 Jahren Kretschmann ist ja alles andere als brillant bei der Energiewende. Also Sie wissen, da wurden von 1000 Windrädern gesprochen und ich höre dann immer im Landtag, die seien alle in der Pipeline, das muss eine Monster-Pipeline sein.
Wobei das Versprechen auch ziemlich direkt wieder kassiert wurde.
Ja klar, aber es ist halt leider da. Ja. Und wenn wir wissen, was wir brauchen, wir haben eine Studie in Auftrag gegeben als SPD, was wir brauchen, um das eigene Ziel der Landesregierung, 2040 wollen sie ja angeblich klimaneutral sein, da müsste sehr viel mehr passieren.
Spätestens die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land macht klar, dass es bei der sogenannten Energiewende in Baden-Württemberg hakt. In der Klage geht es darum, dass das Land seine selbstgesetzten Ziele für 2030 nach Einschätzung der Experten verfehlen wird und man mit zu wenig Sofortmaßnahmen gegensteuert. Ein Fazit aus der von Stoch zitierten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung lautet: Insgesamt sind die von der Landesregierung getroffenen Maßnahmen ein Schritt in die richtige Richtung. Ob sie jedoch ausreichen, das Klimaneutralitätsziel in 2040 und das Zwischenziel in 2030 zu erreichen, ist ungewiss. Die Studienmacher betonten bereits 2023, dass eine Vervielfachung aktueller Anstrengungen notwendig ist, um Klimaneutralität im Jahr 2040 zu erreichen. Das SWR Data Lab hat die vergangenen 5 Jahre der grün-schwarzen Koalitionsarbeit einmal analysiert. 400 Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag wurden gecheckt, darunter auch 68 Vorhaben unter der Überschrift Klima und Umwelt. Ergebnis: 56% der Vorhaben wurden umgesetzt, 10% teilweise umgesetzt, 15% begonnen, 10% warten noch auf den Startschuss und der restliche Prozentsatz entfällt auf Sonstiges. Unsere Einschätzung: Die Klimaziele, die sich die Landesregierung gesetzt hat, sind ehrgeizig. Vor allem mangelndes Tempo und mangelnde Konsequenz bei der Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen stößt bei Expertinnen und Experten auf Kritik. Die Umsetzung von konkreten Vorhaben liegt in den letzten 5 Jahren im Mittelfeld. Wir wissen nicht, wie Andreas Stoch den Begriff brillant definiert, aber ja, es bleibt immer Luft nach oben. Und damit wieder zurück ins Gespräch mit dem SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl.
Wollen Sie denn an dem Ziel festhalten? Wir würden an dem Ziel festhalten wollen, weil wir es für richtig halten. Aber wenn zum Beispiel der Staat da auch nicht vorangeht, wir haben ein Problem zum Beispiel, was Windkraftstandorte im Staatswald angeht. Und es ist überhaupt kein Geheimnis. Hören Sie mal dem Herrn Haug, dem Landwirtschaftsminister, der ja auch für den Forst zuständig ist, im Landtag zu, was der von Windkraft im Staatswald hält. Der hat im Prinzip jetzt 10 Jahre blockiert. Und das ist auch ein Teil des Problems in dieser Regierung. Es wird viel versprochen, es wird viel gewünscht und gewollt, aber es wird ganz wenig umgesetzt. Ja, wir müssen mit den Menschen reden, wir müssen Akzeptanz schaffen, auch für die Energiewende. Ich bin in der Nähe eines Kernkraftwerks groß geworden, Gundremmingen, das ist an der bayerisch-schwäbischen Grenze. Mhm. Um ehrlich zu sein, das war ein Fest, als da kürzlich die Kühltürme gesprengt wurden. Da haben die Leute gesagt, endlich ist das Ding weg. Wir müssen uns klar machen, wir brauchen Energie und wir brauchen auch Energie, die möglichst in der Nähe, also auch im Süden produziert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man sehr viel stärker die Bürger beteiligt, also Bürgergenossenschaften, gerade bei Windrädern, bei Photovoltaik. Photovoltaikanlagen macht. Denn wenn die Menschen erkennen, damit kann man auch Geld verdienen, eine Rendite erwirtschaften, dann würde, glaube ich, auch die Akzeptanz für diese Dinge wachsen.
Baden-Württemberg ist ein Mobilitätsland und deshalb ist es wichtig für die Wählerinnen und Wähler, das Thema Mobilität und Verkehr anzusprechen. Das wollen wir machen. Herr Stoch, jede 10. Brücke im Land ist sanierungsbedürftig. Wie will die SPD das anpacken?
Das Thema öffentliche Infrastruktur, und da gehört natürlich die Verkehrsinfrastruktur, Straße, Schiene, Brücken dazu, haben wir in den letzten 20, 30 Jahren wahrscheinlich nicht so wertschätzend behandelt, wie es notwendig wäre. Thema Investitionen, vor allem in die Instandhaltung. Und jetzt, ja, ich glaube, niemand macht gern Schulden, aber das, was jetzt im Bund entschieden wurde, ich glaube, das zeigt, dass die SPD sagt, wir können uns nicht leisten, ein Land zu haben, das auf Verschleiß gefahren wird und nicht mehr funktioniert. Unsere Bahnwitze, also wenn jemand mit der Bahn kommt und sagt, ich bin heute pünktlich, dann kriegt er ein großes Hallo und Schulterklopfen. So. Also das zeigt ja was. Und deswegen ist dieses Sondervermögen, in Anführungszeichen, das der Bund jetzt beschlossen hat, auf Druck der SPD, glaube ich, ein entscheidender Schlüssel, wie wir in den nächsten Jahren wieder dieses Land besser in Schuss kriegen. Das ist ja kein Selbstzweck. Das machen wir ja nicht, damit die Brücken wieder schön sind, sondern dass sie funktionieren. Und ich glaube, da müssen wir ein Verständnis davon haben, dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass unser Land gut funktioniert. Und das erwarten die Menschen auch von der Politik. Und ich glaube, das ist gut, dass wir es jetzt auch machen.
Sie wollen sanieren vor Ausbau, Sie wollen Erhalt vor Neubau. Ich glaube, von diesem Sondervermögen kommen in Baden-Württemberg für die Verkehrsinfrastruktur irgendwas mit 8 Milliarden an. Was würden Sie mit dem Geld machen?
Der Verkehr allein würde das Sondervermögen wahrscheinlich doppelt und dreifach brauchen. Und deswegen muss man da Schritt für Schritt vorgehen. Es gibt natürlich viele Ideen, aber ich glaube tatsächlich, wir sollten uns mal konzentrieren auf die Sanierung. Also bevor wir über Neubau reden, brauchen wir dringend die Sanierung. Und was wir im Bereich des Verkehrs auch brauchen, der Mobilität, das steht ja dahinter, das ist ja nicht nur die Infrastruktur. Menschen wollen ja möglichst, ich sage jetzt mal, stressfrei von A nach B kommen. Und wenn wir in unser Land Baden-Württemberg schauen, vor allem in innerstädtische Räume, fahren Sie mal morgens zwischen 9:30 und 9:30 nach Stuttgart rein, dann wissen Sie, wo das Problem ist. Ich glaube, wir brauchen schon auch als Gesellschaft eine Veränderung im Mobilitätsdenken. Also wenn jeder nur in sein Auto reinsitzt, allein 1,5 Tonnen Blech um sich rum, viel Platz braucht zum Fahren und auch zum Parken, dann ist es vielleicht nicht die schlauste Variante. Aber wir sind es gewöhnt. Und wenn sich der Mensch an was gewöhnt hat, ist es halt auch irgendwie schwierig. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Investitionsoffensive, auch was den öffentlichen Personennahverkehr angeht. Aber ich habe da so das Gefühl, gerade in der jetzigen Landesregierung, die Grünen denken immer in nur innerstädtischen Situationen, also ÖPNV, und die CDU denkt immer nur im Auto, im ländlichen Kontext. Ich glaube, wir brauchen eine sehr intelligente Vernetzung von Verkehrsmitteln. Die ersten Kilometer, wenn jemand im ländlichen Raum wohnt, vielleicht mit einem Auto, das kann ein Verbrenner, aber zukünftig wahrscheinlich ein E-Auto sein. Dann Umstieg vielleicht auf einen Bus oder einen Zug, um dann in die Innenstädte stressfrei zu kommen. Ich glaube, das wäre für viele Menschen sehr viel komfortabler, als heute für die letzten 10 Kilometer vor Stuttgart fast eine Stunde zu brauchen.
Ja, die Statistik zeigt ja, dass wir von gefahrenen Kilometern gemessen eigentlich weniger ÖPNV nutzen als vor 15, 16 Jahren. Gut, was Sie da sagen, das kann ja nur funktionieren, wenn ich dann auch wirklich einen reibungslosen Ablauf habe und irgendeinen Vorteil dadurch. Ja. Weil wenn Sie sagen, ich soll vom ländlichen Bereich die ersten Kilometer im Auto fahren, da muss ich einen sehr guten Grund haben, aus dem Auto wieder auszusteigen. Ja. Wie wollen Sie das verbessern?
Der gute Grund wäre, dass ich schneller dort bin, wo ich hinkomme, aber dazu gehört natürlich die Verlässlichkeit. Wir merken ja gerade bei Berufspendlern, dass die, gerade was die Verlässlichkeit angeht, oft Probleme haben. Dann fällt Zugpersonal aus, dann fällt eine Weichenstörung. Also wir haben ja alle möglichen Dinge. Das spricht wieder dafür, dass wir A, die Infrastruktur so in Schuss haben müssen, dass sie funktioniert. B, genug Leute brauchen. Das ist ja immer das Krasse. Ich brauche Lokführer, ich brauche Busfahrer, wenn ich das alles umsetzen will. Und wir haben das mal auch in einer Studie, ich habe es vorhin erwähnt, das DIW gemacht hat für Baden-Württemberg, was die Klimaziele angeht, umgerechnet. Wir brauchen da wahrscheinlich im Bereich des ÖPNV 20.000 Menschen mehr. Mhm. Und wir brauchen mehr Geld. Aber das zahlt dann auf die Klimaziele ein. Man muss ehrlich sein, 15 Jahre Grüne in der Landesregierung. Beim Verkehr hat sich das Thema CO2-Bilanz in keiner Weise verbessert. Also ich sage mal, Winfried Herrmann, der wollte das sicher anders, aber hat es nicht geschafft, dass die Mobilität einen Beitrag leistet zur CO2-Reduzierung.
Was hat er denn nicht gemacht, was Sie machen würden?
Na, ich glaube, dass es innerhalb der Koalition mit der CDU nicht ganz einfach war, dieses Thema Ausbau des ÖPNV mit den notwendigen Mitteln auszustatten. Das ist, glaube ich, ein Teil des Grundes. Und ich sage mal, wenn wir zum Beispiel in Baden-Württemberg E-Busse herstellen, wie wir es in Mannheim tun, dann muss ich eben auch schauen, dass diese E-Busse, das ist übrigens auch ein wirtschaftspolitisches Argument, in Baden-Württemberg auch eingesetzt werden. Wir haben nur leider aufgrund unserer Vergaberichtlinien oft das Problem, dass die Leute dann billigere Fahrzeuge aus dem Ausland kaufen und die bei uns gebaut nicht einsetzen.
Wissen Sie, warum die das machen? Weil ein Bus 100.000 Euro billiger ist.
Ich weiß es. Das ist ja das, was ich sage. Und wir müssen ja uns fragen, sollten wir nicht, das sind die Ideen, dass wir zum Beispiel Local Content bevorzugen, dass wir sagen, wenn Dinge bei uns hergestellt werden, auch was die Produktion angeht, übrigens umweltschonender, als es in anderen Ländern passiert, dann muss sich das auch für einen deutschen Hersteller auswirken. Und das ist sowas, wo ich sage, wir müssen da schon überlegen, ob wir auf einem Markt dann mit Wettbewerbsgleichheit arbeiten. Wir brauchen im Mobilitätsbereich jedenfalls eine deutliche Reduzierung des CO2.
Die Fragen der SWR Hörerinnen und Hörer an den Spitzenkandidaten der SPD, Andreas Stoch, für die Landtagswahl am 8. März. Von Martin Johler aus Tübingen, Herr Stoch, folgende Frage. Man hat derzeit das Gefühl, dass in der Bundesregierung die SPD der Bremsklotz ist und die SPD in Baden-Württemberg stellvertretend abgestraft wird für eine SPD im Bund und für den derzeitigen Reformstau in Deutschland mitverantwortlich ist. Wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, der Eindruck ist falsch. Die SPD wehrt sich nur schlicht und einfach dagegen, dass jetzt gerade eine Debatte stattfindet, die irgendwie die Schuld für alles bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sucht. Also nehmen Sie die Rentendebatte. Da wird von Leuten, die wirklich genug Geld haben, über Rentnerinnen und Rentner gesprochen, was das Rentenniveau angeht. Und für viele dieser Menschen sind 50 Euro mehr oder weniger im Monat sehr viel Geld. Deswegen stellen wir uns als SPD da auf die Seite der Menschen, die wirklich auch auf dieses Geld angewiesen sind. Dass wir Reformen brauchen, das sieht man doch daran, dass mehrere Kommissionen eingerichtet sind. Und ich glaube, wir werden auch beim Thema Rente diskutieren müssen, wie wir es zukünftig besser und anders machen. Da geht es aber zum Beispiel darum, ob wir nicht mehr Menschen auch in dieses Rentensystem einzahlen lassen. Thema Beamtinnen, Beamte, Thema Politikerinnen und Politiker. Also ich glaube, wir brauchen...
Dafür sind Sie?
Dafür bin ich. Dafür ist die SPD schon immer eingetreten. Das heißt, unsere Reformvorschläge, glaube ich, lassen sich sehr gut hören. Wir haben jetzt eine Debatte über eine Erbschaftssteuerreform, wo wir gerade kleine und mittlere Erbschaften entlasten wollen und sehr hohe Erbschaften belasten wollen. Also ich weiß, dass das gerade so ein Trend ist, uns so ein Bremsklotz-Image anzuheften, aber ich weise das weit von mir und da muss die SPD vielleicht auch offensiver kommunizieren.
Conny möchte wissen, sehen Sie nicht das Problem, dass Sie bei uns bei 7% liegen, die AfD bei 18%? Wie erklären Sie diese Unterschiede in den Umfragen?
Naja, dass die AfD auch im Bund bei 20% steht und im Osten verheerenderweise noch viel höher, hat, glaube ich, schon auch was mit einer Polarisierung der Debatte vor der Bundestagswahl zu tun, gerade was das Thema Migration angeht. Aber was unsere 7% hier im Land angeht, natürlich, das macht mich wirklich ärgerlich, ratlos. Aber wir merken ja gerade, dass wir in dieser Konstellation, wie sie wahrgenommen wird, Grüne versus CDU oder noch klarer Hagel gegen Özdemir, dass viele Leute aus dem sogenannten progressiven Lager sagen, ich muss jetzt den Özdemir wählen, damit der Hagel verhindert wird. Ich halte das aber für Blödsinn, weil ich habe 10 Jahre jetzt gesehen, was die Grünen eben nicht an fortschrittlicher Politik machen, nicht an sozialer Politik. Und deswegen werbe ich dafür, wer will, dass der soziale Zusammenhalt im nächsten Landtag eine Rolle spielt, der muss die SPD wählen.
Das Thema Bildung spielt jetzt eine Rolle bei Tanja Werner. Die schreibt, es gibt so große Probleme, angefangen beim Lehrermangelproblem. Die Sozialisierung, das Gemeinschaftsgefühl der Schüler hat unter anderem unter Corona gelitten. Die Schüler bräuchten deutlich mehr als eine Aufarbeitung der Corona-Folgen. Wie planen Sie Veränderungen für die Zukunft?
Das Bildungssystem muss an verschiedenen Stellen angepackt werden. Ich habe vorhin ein paar Dinge gesagt, wie frühkindliche Bildung, auch die Grundschule besser ausstatten. Wir brauchen, ich glaube, eine Wahrnehmung, dass junge Menschen heute mit ganz unterschiedlichen, ja auch Belastungen in die Schulen kommen. Und wir brauchen deswegen auch ein Schulsystem, wo wir nicht sagen können, die Lehrerinnen und Lehrer sind für alles verantwortlich. Wir brauchen da zum Beispiel Schulsozialarbeit, Schulpsychologen. Das ist in erfolgreichen Bildungsnationen normal. Und ich glaube, da muss Baden-Württemberg auch, was die Frage der Priorität der Bildung im Landeshaushalt deutlich was tun. Wir geben in Deutschland insgesamt weniger für Bildung aus als in vielen OECD-Staaten, die vergleichbare Situationen haben. Deswegen Bildung muss wieder eine größere Rolle spielen. Das war leider zwischen Grünen und CDU, weil es ein großes Streitfeld war, eher nicht die Priorität. Das hat man auch gemerkt. Viele sind unzufrieden an den Schulen, gerade auch über die Politik der Kultusministerin. Und ich glaube, da muss jetzt was passieren. Das Kultusministerium muss das wichtigste Ministerium, was die Fachministerien angeht, in Baden-Württemberg sein.
Ich habe noch eine Frage, die ich gerne aufnehmen würde, weil sie mir auch ein bisschen aus der Seele spricht, von Uli aus Waiblingen. Der sagt, toll, wo er überall investieren möchte. Ist mir auch aufgefallen. Sie wollen viel investieren. Aber wo soll denn das Geld herkommen? Wo wollen Sie es einsparen?
Also zunächst mal müssen wir sagen, Baden-Württemberg ist immer noch eines der reichsten Länder. Wir haben die letzten Jahre einen Haushaltsüberschuss pro Jahr von zwischen 2 und 5 Milliarden gehabt. Also es ist Geld da. Das ist nicht so, dass man jetzt nichts tun könnte. Es gibt auch Rücklagen im Haushalt, die man verwenden könnte. Gerade für investive Zwecke halte ich das für richtig. Und ja, wir werden darüber reden müssen, wie wir die Einnahmenbasis auch verbreitern.
Da haben wir uns als SWR-Faktenbasisteam mal die Zahlen kommen lassen. Ja, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner und am verfügbaren Einkommen ist ist Baden-Württemberg nach Bayern und vor Hamburg und Hessen immer noch eines der reichsten deutschen Bundesländer. Und es stimmt, dass in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg immer Haushaltsüberschüsse erreicht wurden. Laut dem Finanzministerium in Baden-Württemberg weist die mittelfristige Finanzplanung allerdings für 2027 eine Lücke von über 5 Milliarden Euro auf. In den Jahren 28 und 29 wird mit einem Finanzloch von knapp unter 5 Milliarden vorab gerechnet. Und so kommen wir zu der Einschätzung. Andreas Stochs Aussagen sind korrekt, dass Baden-Württemberg immer noch eines der reichsten Bundesländer ist und Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet wurden. Allerdings hat das Land aufgrund einer Finanzlücke von rund 5 Milliarden Euro angefangen, Rücklagen für Risiken zu bilden. Die sind nach Angaben des Finanzministeriums voraussichtlich bis Ende dieses Jahres aufgebraucht. Zusammengefasst sagt das Finanzministerium also zur Aussage von Stoch, wer Überschüsse nutzen möchte, muss erst einmal klaffende Löcher stopfen und die Rückzahlung der Corona-Hilfen von knapp 800 Millionen Euro an die Unternehmen käme noch obendrauf. Eine Landesregierung mit SPD-Beteiligung hätte aber natürlich die Möglichkeit, über die Verwendung dieser Rücklagen in zukünftigen Haushaltsplanungen neu zu beraten.
Die Debatte um die Frage zum Beispiel einer gerechten Besteuerung von sehr hohen Vermögen, die müssen wir führen. Das würde übrigens den Ländern zugutekommen. Ich glaube, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dass das Gemeinwesen funktioniert. Und natürlich gehört zu der Debatte auch, wo können wir Ausgaben sparen. Aber ich kann Ihnen sagen, in jeder Haushaltsverhandlung im Landtag ist das Sparen das Wenigste, weil jeder hat Ideen, wo er Geld gerne ausgeben würde. Trotzdem müssen wir da ernsthaft eine Aufgabenkritik machen. Können wir uns all die Ausgaben leisten? Aber wie gesagt, als Sozialdemokrat wäre ich mich dagegen, dass man dann immer nur bei den Menschen sparen will, die ohnehin am wenigsten Geld haben. Das halte ich für den falschen Weg. Wir müssen den breiten Schultern mehr auflasten und den schmaleren und schwächeren Schultern auch Last nehmen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich glaube aber, dass immer klar sein muss, die Menschen, die dieses Land am Laufen halten, die jeden Morgen aufstehen, das sind die, die dieses Land prägen und die auch immer im Blick der Politik sein müssen.
Machen wir weiter mit dem Thema Verkehr. Martin Zimmerhakel, der möchte wissen, jetzt sieht man die Auswirkungen von Stuttgart 21. Viele Entscheidungen wurden auch von der SPD mitgetragen. War das nicht eine Fehlentscheidung?
Ich glaube, dass Stuttgart 21, wenn es dann mal fertig ist, ein gutes Projekt sein wird, das auch funktionieren wird. Aber was die Strecke jetzt angeht, da kann ich auch nichts schönreden. Ich glaube, viele Menschen, auch ich persönlich und ich glaube auch viele in der SPD, hatten nicht erwartet, dass es so viele Reibungen gibt auf dem Weg dahin. Wir merken das ja jetzt im Moment, die Umstellungen, die auch den Nahverkehr im ganzen Großraum Stuttgart beeinträchtigen, das nervt die Leute einfach. Und ich finde es ehrlicherweise auch schwierig. Die Projektträgerschaft hat die Bahn. Ich kann da nicht alle Entscheidungen nachvollziehen, aber in der Politik wurden die Grundsatzentscheidungen, auch was die Finanzierung angeht, getroffen. Die halte ich immer noch für richtig. Aber was danach passiert, kann ich nicht schönreden.
Thema Wohnen. Manfred Silberzahn aus Boxberg, der möchte wissen, das ist ja die Landes-SPD beim Thema Grundsteuerreform war ja bekanntlich gegen das ungerechte Steuermodell der grün-schwarzen Landesregierung. Handelte Ihre Partei nicht sträflich leichtsinnig, dies nicht in Ihrem Wahlprogramm zu favorisieren, dies im Land der Häuslisbauer? Ich glaube, es geht um die Grundsteuer, die eben jetzt bei besonders großen Grundstücken ziemlich angezogen hat.
Also Die Grundsteuerreform haben wir von Anfang an kritisiert, weil aus meiner Sicht auch das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die ja die bisherige Grundsteuer im Prinzip für verfassungswidrig erklärt hat, das passt nicht zusammen. Weil wenn ich nur den Wert des Grundstücks nehme als Bemessungsgrundlage, dann habe ich große Ungerechtigkeiten. Ich muss doch auch fragen, was ist der Wert des Gebäudes, das da drauf steht. Und ob das jetzt im Wahlprogramm steht oder nicht, wir haben immer gesagt, dass wir dieses Grundsteuermodell für ungerecht halten. Übrigens, da sind Verfahren auch anhängig und ich glaube auch, dass die erfolgreich sein werden und dann muss zwangsläufig eine neue Grundsteuer auch für Baden-Württemberg konzipiert werden und da werden sie die SPD immer auf der Seite der Menschen haben, die jetzt teilweise 4-5 Mal so viel zahlen, wie sie früher gezahlt haben.
Es meldet sich ein Realschullehrer, Jürgen Renz, der sagt, die SPD hat in Baden-Württemberg erst die Schule kaputt gemacht, zumindest die Realschule stark belastet vor lauter Gemeinschaftsschulobsession. Deshalb ist die SPD für ihn auf Landesebene unwählbar. Was wollen Sie darauf entgegnen?
Ich glaube, egal welche Schulart hat sich mit der Realität und die zeigt sich jeden Tag im Klassenzimmer zu beschäftigen. Und ich kenne natürlich die Diskussion in vielen Realschulen, die so eine Sehnsucht danach haben, quasi wieder das dreigliedrige Schulsystem zu haben und auch eine Hauptschule zu haben. Ich sage es mal ganz hart, wo man die Schüler hinschicken kann, die eben nicht auf der Realschule mithalten können oder die da nicht hinpassen. Ich glaube, dass wir heute nicht in einer Situation sind, dass wir Schüler in drei Schubladen packen können.
Die Menschen werden unterschiedlicher. Das merken wir in allen gesellschaftlichen Analysen. Und wir müssen uns eher mit der Frage beschäftigen, wie muss unsere Pädagogik funktionieren, um möglichst alle Kinder aufzunehmen. Und die Frage stellt sich, das ist das Thema der Heterogenität in den Klassenzimmern. Es gibt eine Sehnsucht nach Homogenität. Das heißt, dass möglichst Kinder, die gleich leistungsstark sind, in den Klassenzimmern sind. Ich glaube, diese Sehnsucht, die ist nicht realistisch. Und wenn ich international anschaue, wie erfolgreiche Bildungsnationen arbeiten, die kennen das gegliederte Schulsystem nicht. Und ich sage Ihnen auch, ich möchte, dass aus den Realschulen heraus, auch mit der Qualität der Realschulen, die richtigen Impulse gesetzt werden für unser zukünftiges Schulsystem. Das sind die Realschulen in ihrer Pädagogik für mich nicht alte Pädagogik, sondern sind Teil der Weiterentwicklung, die wir dringend brauchen.
Letzte Frage kommt von Inge aus Radolfzell. Überall in der Fläche werden und wurden Notfallpraxen und Krankenhäuser samt Notfallambulanzen geschlossen. Man bekommt von den verantwortlichen Politikern gesagt, sie können den medizinischen Notfall nachts und am Wochenende doch in die 30 bis 40 Kilometer entfernten Kliniken und Notfallambulanzen gehen. Wie wollen Sie diesen dramatischen Missstand angehen?
Wir waren die einzige Partei im Landtag, die das heftig kritisiert hat, als die Kassenärztliche Vereinigung die Schließung dieser Notfallpraxen angeordnet hat. Da hat aus meiner Sicht der grüne Gesundheitsminister völlig versagt, weil er sich überhaupt nicht zur Wehr gesetzt hat. Er hat sich nicht auf die Seite der Patientinnen und Patienten gestellt. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich möchte, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die Menschen, auch die, die nicht so mobil sind, auch in der Nacht und am Wochenende ärztliche Hilfe kriegen. Und das, was da passiert ist mit der Streichung der Notfallpraxen, hat das Sicherheitsgefühl der Menschen verletzt. Aus meiner Sicht muss dafür gesorgt werden in der nächsten Landesregierung, dass wir das wieder tun. Aber ich sage Ihnen auch ganz offen, wenn die SPD dafür nicht die Stimme erhebt, von den anderen habe ich bei dem Thema nichts gehört. Wir brauchen zukünftig ein gutes Gesundheitssystem. Wir brauchen funktionierende Hausarztpraxen. Wir brauchen auch ein funktionierendes Kliniksystem und Notfallpraxen möglichst in der Nähe der Menschen, die diese Notfallpraxen auch dringend brauchen.
Auch ein teures Versprechen.
Ich glaube, zu leistendes Versprechen, weil wir können es uns nicht leisten, dass die Menschen keine ärztliche Hilfe kriegen. Die weichen aus auf die Rettungsdienste, die weichen aus auf die Notaufnahmen der Kliniken und die laufen uns dann über. Also kann ich doch nicht einen Baustein rausbrechen aus dem System. Das funktioniert so nicht.
Herr Stoch, vielen Dank für Ihren Besuch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.